gekommen ist, verkauft das Stück Land, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich dir, den Vorschlag zu machen. Wenn du es lösen willst, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sag es mir, damit ich es weiß. Denn es gibt niemand, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir. Und er sprach, ich will es lösen. Da sagte Boas, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naemis kaufst, erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Da sprach der Löser, ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Es war aber von alters her Sitte in Israel, bei der Lösung und beim Tausch die ganze Sache so gültig zu machen. Der eine zog seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das war die Bestätigung in Israel. So sprach nun der Löser zu Boas, kaufe du es für dich, und zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu dem ganzen Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naemis alles erworben habe, was Elimelech und was Kilion und Machlon gehörte. Dazu habe ich mir Ruth die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Ehefrau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand, und die Ältesten, wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata und mach dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peretz, den die Tamar dem Juda gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. So nahm Boas die Ruth, und sie wurde seine Frau, und er ging zu ihr ein. Der Herr aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Da sprachen die Frauen zu Naemi, gepriesen sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naemi nahm das Kind und legte es in ihren Schoß und wurde seine Pflegerin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, der Naemi ist ein Sohn geboren, und sie gaben ihm den Namen Obed. Das ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und dies ist der Stammbaum des Peretz. Peretz zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Abinadab, Abinadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai zeugte David. Soweit das Wort des Herrn. Ich darf Christoph bitten.
So, ja, guten Abend zusammen. Auch von mir. Richtig schön, euch heute zu sehen und tatsächlich das letzte Mal mittwochs hier dieses Jahr. Und passend dazu beenden wir nicht nur das Jahr, sondern auch unsere Serie durch die Richterzeit hier im Mittwochsgottesdienst. Die Richterzeit, eben zu der hat auch das Buch Ruth gehandelt, gespielt. Und Ruth 4, das ist wirklich ein gutes Kapitel, nicht nur um die Richterzeit zu verabschieden, sondern auch um ja so ein bisschen vorauszuschauen. Um vorauszuschauen auf das große Fest, das jetzt vor uns liegt, Weihnachten. Steht ja vor der Tür. Und wie wunderbar, dass wir dieses Fest bald feiern dürfen. Gott wird Mensch. Unser Erlöser kommt, der kommt in unsere gefallene Welt. Um uns mit Gott zu versöhnen. Und Jesus, der hat es für uns getan. Und das, obwohl gemusst, hätte er nicht. So wenig wie in Boas, der Ruth und der Naemi hätte helfen müssen. Und ja, was wäre dann aus uns geworden? Was, wenn der Sohn, so wie der andere Löser hier in dem Text, kurz innegehalten hätte, um die Nachteile zu bedenken? Mensch werden, leiden, leben, sterben? Was, wenn er Nein gesagt hätte? Wo wären wir heute? Sicher nicht hier, um bald Weihnachten zu feiern. Aber so ist Jesus Christus natürlich nicht. Und niemand braucht ja auch einen Erlöser, der nur die Rosinen möchte und der nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, der gar kein echtes Mitleid hat mit der Not, in der wir sind. Von so einem falschen Löser werden wir gleich noch mehr hören. Gott also sei Dank, dass es nicht so gelaufen ist wie in dem kleinen Gedankenspiel gerade, sondern dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Okay, aber bevor ich jetzt hier einfach weiter über Weihnachten philosophiere, wollen wir uns das Buch Ruth jetzt ein bisschen näher anschauen. Und weil unser Kapitel hier leider einiges an Hintergrundwissen voraussetzt, kommen wir nicht drum rum, erstmal noch ein bisschen Grundlagen zu schaffen. Vorab müssen wir uns zum einen vergegenwärtigen, was bisher nochmal passiert ist im Buch Ruth. Es ist ja schon eine ganze Weile her, dass wir Mittwochsgottesdienst zum letzten Mal drin gelesen haben. Und zum anderen müssen wir uns dann über zwei an sich getrennte, aber doch irgendwie zusammenhängende rechtliche Konstrukte im alten Israel noch Gedanken machen. Nämlich das sogenannte Levirat und das sogenannte Lösen. Es wird also ein bisschen kompliziert heute, aber ich bin zuversichtlich. Legen wir also mal los mit dem, was bisher geschehen ist. Hier also erstmal ein Schnelldurchlauf durch die ersten drei Kapitel vom Buch Ruth. Ruth 1. Da haben wir Naemi und ihren Mann Elimelech, die sind mit ihren beiden Söhnen wegen einer Hungersnot, haben die Bethlehem verlassen und sind ins Land Moab ausgewandert, ein benachbartes Land. In Moab sind dann Elimelech und auch die beiden Söhne von Naemi und Elimelech gestorben. Und die beiden Söhne, die waren trotz einer Heirat in Moab kinderlos geblieben. Zurück blieben also drei Witwen, die Naemi, die Orpa und die Ruth. Und während die Ruth mit der Naemi zurück nach Bethlehem gegangen ist, ist die Orpa in Moab geblieben und ja, danach auch aus der Geschichte verschwunden. Aber Ruth und Naemi, die gehen also gemeinsam, einsam zurück nach Bethlehem. Kapitel 2. Da angekommen, da müssen die beiden Frauen dann schauen, wie sie sich über Wasser halten. Ohne Männer war es ja damals nicht leicht für die Frauen. Eigentlich war die Wiederheirat dann die einzig passable Option. Aber da hatten halt eine mittellose Frau außerhalb vom gebärfähigen Alter und eine arme ausländische Witwe keine so guten Karten. Also geht die Ruth zur Erntezeit auf das Feld von einem gewissen Mann namens Boas, um Nachlese zu halten. Die Nachlese, die war nach dem Gesetz von Mose nur den Armen und Fremden vorbehalten. Das war also so eine Art antike Sozialhilfe sozusagen. Naja, und dieser Boas jedenfalls, der war ein Verwandter von Elimelech, dem verstorbenen Mann von Naemi. Ruth geht also auf dessen Feld, um ein bisschen Nahrung für sich und Naemi zu sammeln. Und als Boas das jetzt mitbekommt, nimmt er sich der Not von Ruth und Naemi an und versorgt die beiden. Dann haben wir Kapitel 3. Daraufhin wagt sich nämlich dann die Ruth in Kapitel 3, den Boas zu bitten, sein Recht als Löser wahrzunehmen und sie in diesem Zuge dann zu heiraten. Und Boas, der preist Ruths Tugend und der willigt ein. Da gibt es eben nur ein Problem. Es gibt einen anderen Löser, der näher verwandt ist mit Elimelechs Sippe und der deswegen Vorrang hat beim Lösen und beim Levirat. Und genau da setzt dann unser Kapitel 4 ein. Soweit also die bisherige Geschichte. Und was hat es jetzt mit diesem Lösen eigentlich auf sich? Eben, das ist leider recht komplex und es wirkt nüchtern betrachtet erstmal nach einer ziemlich trockenen Juristerei. Aber da steckt mehr dahinter. Ich hoffe also, dass ihr jetzt gleich am Ball bleibt, wenn wir drüber sprechen. Wir nehmen aber erstmal als Warm-up, bevor wir zu dem Lösen kommen, das Levirat genauer unter die Lupe. Zum Levirat, da heißt es im 5. Buch Mose, im Kapitel 25, in den Versen 5 und 6 folgendermaßen. Wenn Brüder beieinander wohnen und einer von ihnen stirbt und er hatte keinen Sohn, so soll die Frau des Verstorbenen nicht einem fremden Mann von auswärts gehören, sondern ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und der erste Sohn, den sie gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit sein Name nicht aus Israel ausgelöscht wird. Also, von dem Bruder eines kinderlos verstorbenen Mannes wurde erwartet, dass er die Witwe heiratet. Und der erste Sohn, der sollte dann Erbe von dem Verstorbenen sein, also auch als dessen Nachkomme gelten. Und Sinn dieser Schwagerehe war es, wie der Text sagt, den Namen von einem kinderlos verstorbenen Mann in Israel zu erhalten. Auf diese Institution beruft sich jetzt die Ruth, also dem Boas, gegenüber. Und wer jetzt noch nicht ausgestiegen ist, der fragt sich vielleicht, ja, aber Moment mal, der Boas, der ist doch gar nicht der Bruder von diesem verstorbenen Machlon, von dem Mann von der Ruth, sondern der ist, wenn überhaupt, der Bruder von dem Elimelech. Boas ist also gar nicht Ruths Schwager. Und das ist richtig. Wortwörtlich ist das hier keine Schwagerehe. Aber man muss nach dem Sinn und Zweck von diesem Levirat eben fragen. Und da ging es ja darum, den Namen von dem Verstorbenen zu erhalten. Und wenn es darum geht, dann lässt sich das Prinzip durchaus auf weitere Verwandtschaftsverhältnisse übertragen, weil auch Elimelechs Linie war ja vom Aussterben bedroht, weil eben auch alle seine Nachkommen kinderlos verstorben waren. Die analoge Anwendung einer Vorschrift nennen die Juristen das hierzulande. Und in einer anderen Predigt, da hatte ich das auch schon mal ausgeführt, unter dem Schlagwort, dass das Alte Testament eine Prinzipienethik beinhaltet. Die finden wir in der Bibel immer wieder. Wir müssen nach dem Prinzip fragen, das hinter einem konkreten Gebot steht. Wir müssen fragen, was die Absicht davon ist. Und genau das macht Ruth jedenfalls hier. Und da sieht der Boas das genauso. Ruths Bitte an Boas aus Kapitel 3 ist also auf Ehe und damit nicht nur auf Versorgung, sondern auch auf Nachkommenschaft gerichtet. Und das eben ganz Gottes Willen entsprechend. So viel zum Levirat an der Stelle. Boas will Ruth also heiraten, um es kurz zu machen. Nur gibt es da diesen vorrangigen Löser. Und um dieses Problem dreht sich das Kapitel 4 zum größten Teil. Nach der langen Vorarbeit steigen wir jetzt also mal ein in den Text und wollen uns anschauen, erstens, was die große Not von der Naemi und der Ruth eigentlich ist, weil die erschöpft sich nicht in dieser Mittellosigkeit, die sie halt haben. Zweitens wollen wir uns dann anschauen, durch wen die beiden aus dieser Not gerettet werden. Und drittens wollen wir uns dann anschauen, was eigentlich ihre Rolle ist bei dem Ganzen. Und nebenbei können wir dann hoffentlich auch so einiges über uns und unseren Erlöser lernen. Also, was ist die Notlage von Ruth und Naemi? Naja, dass die beiden Witwen arm und mittellos zurückgekommen sind aus Moab, darüber haben wir schon gesprochen. Und in der Heimat Bethlehem, da hatte Naemi jetzt ja auch keine Reichtümer mehr. Nach über 10 Jahren außer Landes, da gab es eben wahrscheinlich nichts mehr außer diesem damals zurückgelassenen Grundbesitz ihres verstorbenen Mannes. Und der dürfte ziemlich sicher zwischenzeitlich entweder fremdbewirtschaftet oder verwildert gewesen sein und damit jedenfalls keinen Ertrag für Naemi und Ruth versprochen haben. Finanziell und materiell war das also eine ziemlich schwierige Situation. Deswegen hat Naemi tatsächlich den Verkauf von diesem Grundbesitz von Elimelech in Erwägung gezogen, wie wir das in Kapitel 4, Vers 3 erfahren. So, und da wird's jetzt wichtig. Wenn wir da jetzt nämlich einfach von der wirtschaftlichen Notlage bei Naemi halt sprechen, die sie eben zum Verkauf da zwingt, dann haben wir die Tragweite noch nicht ganz verstanden von diesem geplanten Verkauf. Ich meine, klar wissen wir, gerade hier in Freiburg wissen wir, dass Grundeigentum natürlich einiges wert ist. Und klar wissen wir, dass die eigenen vier Wände, das Stückchen Land, der eigene Garten, so ein Traum für viele auch heute sind. Dass da auch ein hoher emotionaler Wert im Spiel sein kann. Mit dem Grundbesitzer verbindet sich vielleicht irgendwie so mehr oder weniger so ein vages Gefühl, ne, von Sicherheit, von Frieden, von Geborgenheit, wie auch immer. Alles gut. Aber was für uns so ein Stückchen Land heute bedeutet, das ist eben noch immer kein Vergleich zu dem Stellenwert, den das in Israel hatte. Da hatte Landbesitz nämlich auch eine geistliche Dimension. Israel als ein Volk, das aus der harten Knechtschaft in Ägypten gekommen war, das jahrzehntelang durch die Wüste gezogen war, das war in dieser Richterzeit eben im verheißenen Land endlich sesshaft geworden. Das Stückchen Land, das einem gehörte, das war dieses Stück Land, das war sozusagen der Anteil an Gottes Erbe und an der Verheißung. Das Land, das gehörte eigentlich Gott und war seine Zuwendung an die Menschen in seinem Volk. Wer also sein Land verlor, der verlor in einem gewissen Sinne seinen Anteil an der Verheißung, seinen Anteil an Gottes Reich. Auch deswegen war das Grundeigentum in Israel so extrem gut gegen Verlust geschützt. Im dritten Buch Mose, da wird dieses Lösungsrecht ein bisschen ausgeführt, dass eben den Grundbesitz in der Familie halten sollte. Da heißt es im Kapitel 25, Abvers 23, ihr sollt das Land nicht für immer verkaufen, denn das Land gehört mir und ihr seid Fremdlinge und Gäste bei mir. Und ihr sollt in dem ganzen Land, das euch gehört, die Wiedereinlösung des Landes zulassen. Wenn dein Bruder verarmt und dir etwas von seinem Eigentum verkauft, so soll derjenige als Löser für ihn eintreten, der sein nächster Verwandter ist. Er soll auslösen, was sein Bruder verkauft hat. Ja, überall war die Wiedereinlösung zugelassen. Es bestand sozusagen ein gesichertes Rückkaufrecht für die ganze Familie. Das war diese Lösung. Aber wo jetzt eine Familienlinie endete, wo ein Erbe fehlte, da ging das Land verloren und da war eine ganze Sippe dann gewissermaßen aus Gottes Volk ausgelöscht. Die hatte, vergeistigt gesprochen, keinen Anteil mehr an dieser Verheißung. Dass Naemi also bereit war, diesen verwilderten Acker zu verkaufen, das war entweder ein Akt purer Verzweiflung, der die Verheißung sozusagen gegen einen Geldbetrag X eintauschen wollte, oder, und so denke ich war das hier, zeigt es ihr felsenfestes Hoffen auf den Löser. Jemanden, der ihre Sippe, ihre Familie in Gottes Volk hält. Und dieser jemand, der Löser, der war eben der nächste Verwandte, derselbe also, dem auch später das Erbe zufallen würde, derselbe also, der auch als erster zum Levirat, zur sogenannten Schwagerehe, berufen war. Und hier treffen sich jetzt also diese beiden schwierigen Rechtskonstrukte, Levirat und Lösung. Beide zielen auf denselben Personenkreis und beide dienen nur oberflächlich betrachtet der Regelung von Eigentumsverhältnissen und Versorgung. Tiefergehend geht es aber bei beiden darum, den Anteil des Verstorbenen an Gottes Verheißung zu sichern. Der Name des Verstorbenen, der soll eben nicht ausgelöscht werden aus Gottes Volk. Und so hängen Levirat und Lösung zusammen. Deshalb ist das Land von Elimelech auch ohne Ruth nicht zu haben, wie wir in dieser Verhandlung sehen. Und das ist die geistliche, die tröstende und auch die wunderbare Perspektive für diese beiden an sich trockenen Rechtsinstitute. Die sagen nämlich im Grunde aus, auch wenn du stirbst, dein Platz in Gottes Volk, den sollst du niemals verlieren. Und so ist unser Gott. Er sorgt für uns, er hält uns bei sich, und zwar durch einen Erlöser. Für Naemi in ihrer Situation ist das aber natürlich alles irgendwie erstmal in Frage gestellt. Das ist ihre große Not. Aber es bleibt die Hoffnung auf einen Löser. Und genauso steht es doch auch um uns. Wir sind geschaffen als Ebenbilder Gottes. Wir stecken aber in einer tiefen geistlichen Not, nämlich der Sünde. Die Sünde, die uns den Tod bringt, der Tod, der uns aus dem Leben und von der Erde reißt, die Gott uns eigentlich anvertraut hat. Und da stellt sich die Frage, worauf können wir da noch hoffen? Und die Antwort ist dieselbe, die Naemi damals gegeben haben dürfte. Wir dürfen hoffen auf einen Erlöser. Und was für einen Erlöser Naemi brauchte und was für einen Erlöser wir brauchen, das wollen wir uns jetzt als nächstes anschauen. Der Text, der stellt uns hier zwei verschiedene Charaktere als Löser vor. Einmal den Boas und einmal den Herrn so und so, wie unser Text es in Vers 1 formuliert. Und dieser Herr so und so, der ist näher mit Naemi verwandt als Boas. Deswegen darf er eben vor ihr lösen. Herrn so und so nennt ihn den Schrift übrigens, weil es eben keine Rolle spielt, wie dieser jemand heißt, wer der genau war. Er wird damit zu so einer Art Max Mustermann. Ein Prototyp für einen ungeeigneten Erlöser. Und wie tickt dieser Mann? Als Boas ihm den Fall eröffnet, da startet Boas mit dem Stück Land, das Naemi im Begriff steht zu verkaufen. Und er bietet ihm an, es zu lösen, noch bevor es in fremde Hände fällt. Und da ist dieser namenlose Löser erstmal ganz angetan und sagt am Ende von Vers 4, ich will es lösen. Was für ein edler Mann, der ohne zu zögern sich der Not von Naemi annehmen möchte, oder? Aber nur wenige Verse später sehen wir, nein, da fällt die Maske. Dem so und so, dem geht es nämlich nicht um Naemi und darum, ihren Anteil an der Verheißung zu sichern, sondern wirtschaftlich war das halt ganz einfach eine clevere Sache. Man zahlt in die eigene Tasche sozusagen und hat ein Stück Land gewonnen. Die Naemi muss man dann zwar vielleicht noch durchfüttern, aber da die ja ohnehin nicht mehr im gebärfähigen Alter war, droht da keine Gefahr, das eigene Land wieder an den dann daraus hervorgehenden Erben vielleicht zu verlieren. Als aber der Boas dem so und so dann eröffnet, dass es eben nicht nur um die Lösung von Naemi geht, sondern auch von Ruth, da macht er dann ganz schnell einen Rückzieher. Und das zeigt, dass er kein Interesse daran hat, dass Elimelechs Sippe ihren Platz in Gottes Volk behält, sondern ihm geht es um den eigenen Vorteil. Und so jemand kann nicht Löser, kann jedenfalls kein Erlöser sein. Dieser Max Mustermann, der war ein Löser, der nicht bereit war, Gottes Willen hinter diesen Geboten zu tun. Ihm ging es nicht um Gottes Willen hinter dem Gesetz, sondern um seinen eigenen Vorteil. Ganz anders als bei Boas. Boas wusste genau, dass Gott dieses Recht gesetzt hat, um die zu retten, die im Begriff stehen, alles zu verlieren. Er hat es nicht gesehen als eine Möglichkeit, sich selbst zu bereichern, sondern er erkennt Gottes Herz hinter diesen komplizierten Gesetzen. Und er sagt dann in Kapitel 4, die Versen 9 und 10 letztlich, was Elimelech und alles, was Kilon und Machlon gehörte, ne, dazu ruht als Ehefrau, will er erwerben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder. Der Boas war also bereit, nach Gottes Willen zu handeln. Und damit war er der Richtige und der einzig mögliche Erlöser für Naemi und Ruth. Ja, und genau so ein Erlöser brauchen auch wir, einen, der bereit ist, ganz nach Gottes Willen zu handeln. Aber nicht nur in Levirat und Lösung. Wir Menschen brauchen ja eine größere Rettung als Naemi und Ruth. Wir müssen gerettet werden vor der Sünde und dem Tod. Und das ist auch Gottes Wille für uns. Aber wo findet man jetzt einen Menschen, der diesen großartigen Heilswillen Gottes für die Menschen in die Tat umsetzen kann? Wer ist der geeignete Erlöser für uns? Diesen Erlöser finden wir nur, wenn Gott selbst Mensch wird. Das geht nur, wenn Weihnachten auch Wirklichkeit ist. Und Gott sei Dank ist es das. Jesus Christus ist Mensch geworden und hat den ganzen Willen Gottes erfüllt, bis dahin, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Und damit ist er der einzige Erlöser, der uns wirklich retten kann. Ja, so viel also zu der Frage des richtigen Erlösers. Bleibt nur noch ein Punkt offen. Nämlich, was ist mit uns? Oder erstmal, was ist mit Naemi und Ruth? Was haben sie zur Rettung beigetragen, die sie am Ende vom Buch Ruth erleben? Und die Antwort ist, im Grunde nichts. Es hing ja alles von Boas ab, von ihrem Erlöser, der bereit war, sich ihnen entsprechend dem göttlichen Willen auch anzunehmen. Und doch, eins haben sie ja schon gemacht. Sie haben sich an Boas gewendet. Ruth ist ja in Kapitel 3 zu ihm gekommen und Naemi hat ihr Vertrauen ganz auf ihn gesetzt, bis dahin, dass sie das letzte bisschen, was ihr an Gottes Verheißung geblieben war, diesen verwilderten Acker aufs Spiel gesetzt hat. Und das hat sie gemacht, weil sie Boas Herz hinter seinem Handeln erkannt hat. Am Ende von Kapitel 3, im letzten Vers, in Vers 18, da sagt sie über Boas: Der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Das ist also der Part von Naemi und Ruth. Sie wenden sich an den Erlöser und dann setzen sie all ihre Hoffnung nur auf ihn. Und nicht anders sollten wir es mit unserem Erlöser, mit Jesus Christus, machen. Wir dürfen uns in unserer Not an Jesus wenden und sicher sein, er wird die Sache zu einem guten Ende für alle führen, die auch bereit sind, wie Naemi, wie Ruth, ganz auf ihn zu vertrauen. Und Naemi und Ruth, die werden nicht enttäuscht von ihrem Löser Boas. Am Ende der Geschichte, da hält Naemi allen Wahrscheinlichkeiten zum Trotz ihr Enkelchen Obed im Arm und Elimelechs Sippe, die steht fest in der göttlichen Verheißung. Und mit dem Ende vom Buch Ruth rückt dann tatsächlich auch diese noch größere Erlösung in den Blick. Der kleine Obed, der wird zum Vorfahren des großen Königs David. Das Ende der finsteren Richterzeit, und es war ja wirklich eine finstere Zeit, wenn ihr euch an die letzten Monate hier mittwochs zurückerinnert. Das Ende der Richterzeit wird hier eingeläutet und es beginnt ganz klein. Mit einem Löser, der bereit ist, nach Gottes Willen zu handeln, und mit zwei Frauen, die in ihrer Not bereit sind, ganz auf diesen Erlöser zu vertrauen. Und jetzt an Weihnachten, da darf uns das neu ins Bewusstsein kommen, egal wie finster die Zeit für uns auch sein mag, in diesem kleinen Anfang in der Krippe in Bethlehem, in diesem kleinen Baby, da ist die gewaltigste Erlösung für jeden verbürgt, der auf diesen Erlöser vertraut. Amen.